Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir begrüßen Sie recht herzlich zur nächsten PropTech-Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Wagner. Ich habe wie immer dabei Stefan Behrens. Stefan, ich begrüße dich.
Ich begrüße dich auch und ich begrüße alle Zuhörer.
Stefan, wir haben uns heute ein erneut grunderwerbsteuerliches Thema vorgenommen. Worüber sprechen wir denn heute?
Ja, wir möchten sprechen über die fünf neuen Grunderwerbsteuererlasse. Da hatten wir mit dem Datum 20. Februar 2026 Neufassungen der gleichlautenden Ländererlasse zur Anwendung von § 1 Absatz 2a Grunderwerbsteuergesetz und zur Anwendung von § 1 Absatz 2b Grunderwerbsteuergesetz. Wir haben auch unter dem 20.02.26 einen Nichtanwendungserlass zum BFH Urteil 2R16 aus 22. Da hatte auf mittelbarer Ebene in einer Personengesellschaftskette hatten die Gesellschafter eine neue Personengesellschaft zwischengeschaltet. Der BFH hat entschieden, dass da nichts passiert sei, insoweit grunderwerbsteuerlich, und da reagiert die Finanzverwaltung mit einem Nichtanwendungserlass. Und wir haben ja erstmals, kann man sagen, einen umfassenden Erlass zur Behandlung von Treuhandverhältnissen. In diesem Treuhanderlass sind zusammengefasst grundstücksbezogene Treuhandverhältnisse und anteilsbezogene Treuhandverhältnisse behandelt. Bisher war das ja getrennt und die grunderwerbsteuerliche Behandlung grundstücksbezogener Treuhandverhältnisse war noch in einem Erlass von 2007, der war nicht zwischenzeitlich erneuert worden, niedergelegt, und anteilsbezogene Treuhandverhältnisse, deren grunderwerbsteuerliche Behandlung man zuletzt in einem Erlass vom 19.09.2018 behandelt worden. Und zu guter Letzt, Datum 10. März 2026, wir haben einen neuen Zurechnungserlass. Das ist zum einen eine Kopie dessen, was 2023 die obersten Finanzbehörden der Länder in dem Zurechnungserlass vom 16.10.2023 geschrieben hatten. Insoweit überhaupt keine Änderung. Auch festhalten an dieser Doppelzurechnung mit der Folge, tatsächlich in bestimmten Fällen des zweimaligen Anfalls von Grunderwerbsteuer, obwohl nur ein Grundstück da ist und es um die ein und dieselben Anteilsübergänge sich handelt. Aber neu sind Ausführungen zum 1 Absatz 4a Grunderwerbsteuergesetz, der ja anwendbar ist auf Erwerbsvorgänge, die nach dem 5.12.2024 verwirklicht werden.
Ja, Stefan, vielen Dank. Aus den fünf genannten gleichlautenden Ländererlassen nehmen wir uns jetzt die ersten beiden vor, nämlich die Erlasse zu 1 Absatz 2a und Absatz 2b Grunderwerbsteuergesetz. Und die Erlasse dazu, die sind nahezu deckungsgleich. Es gibt einen Unterschied, Stefan, und den greifen wir uns jetzt auch heraus. Und zwar, wir gehen in den Erlass zu 1 Absatz 2a, und zwar dort in das Beispiel 1 in Textziffer 37. Da, ich nehme das schon mal vorweg, Stefan. Wir reden über das sogenannte Hive-Down-Modell. Stefan, kannst du erläutern, worum es da geht und was die Finanzverwaltung an der Stelle gemacht hat?
Ja, es geht um eine Möglichkeit der Vorgehensweise, um den Anfall von Grunderwerbsteuer zu verhindern, obwohl sämtliche Anteile an der ursprünglich grundbesitzenden Gesellschaft auf neue Gesellschafter jetzt untechnisch betrachtet übergehen. Und zwar ist das die Vorgehensweise, die darin besteht, dass der Verkäufer, der bisher Alleingesellschafter einer grundbesitzenden GmbH, im ersten Schritt kleine Anteile, hier 0,1%, an zwei Erwerber überträgt. Dann hat also diese grundbesitzende GmbH drei Gesellschafter, den alten Altgesellschafter mit 99,8% und zwei Gesellschafter mit jeweils 0,1%. Und dann überträgt diese GmbH ihr Grundstück auf eine von ihr zu 100% als Kommanditistin gehaltene Tochter, Kommanditgesellschaft, nimmt die Befreiung nach § 5 Absatz 2 Grunderwerbsteuergesetz in Anspruch zu 100%. Und dann überträgt der Veräußerer, der Altgesellschafter der GmbH, die restlichen 99,8% jeweils zur Hälfte auf die bisher nur minimal beteiligten Erwerber. Und technisch ist es eigentlich so: bis zur Übertragung des Grundstücks durch die GmbH auf die Tochter KG sind wir im Anwendungsbereich des 1.2b. Und da haben wir zwei Zählerwerbe jeweils von 0,1% auf die Erwerber der Kleinstanteile. Mit der Übertragung des Grundstücks auf die Tochter KG. Dadurch gehört ja das Grundstück nicht mehr zum Vermögen der GmbH, sondern zum Vermögen der KG. Eigentlich ist der Anwendungsbereich des 1.2b damit zu Ende und wir sind im Anwendungsbereich des 1.2a. Und dadurch, dass die schon beteiligten Kleingesellschafter der GmbH Anteile hinzuerwerben, sodass hier im Beispiel jeder 50% an der GmbH dann hält, finden eigentlich, und zwar im Anwendungsbereich des 1.2a Satz 4, Übergänge auf Altgesellschafter der GmbH statt, weil ja diese beiden Kleinstgesellschafter im Zeitpunkt des Erwerbs des Grundstücks durch die KG bereits an der KG beteiligten GmbH beteiligt waren und damit jetzt Altgesellschafter der GmbH im Anwendungsbereich des 1.2a Satz 4 sind. Also nach der Dogmatik von 1.2a und 1.2b, das sind ja zwei nach der Systematik des Grunderwerbsteuergesetzes voneinander getrennte Tatbestände und auch nach den Anweisungen, die sich die Finanzverwaltung selbst gegeben hat, ist das eine Vorgehensweise, die keine Grunderwerbsteuer entstehen lässt. Aber die Finanzverwaltung mag diese Vorgehensweise nicht und versucht sie jetzt hier durch die Lösung dieses Beispiels 1 dadurch zu verhindern, dass doch ein Fall von 1.2a, Steuerschuldner ist die TKG, angenommen wird. Und zwar mit der, ja, etwas den sonstigen Ausführungen, gerade in den vorangehenden Textziffern widersprechenden Aussage, dass diese beiden zunächst nur minimal an der GmbH Beteiligten aufgrund der dem Grunderwerbsteuergesetz immanenten grundstücksbezogenen Betrachtung in Bezug auf dieses Grundstück und jetzt, große Überraschung, Neugesellschafter der TKG seien. Und das, obwohl man ja vorher sagt, wenn eine Kapitalgesellschaft beteiligt ist an der grundbesitzenden KG, ist nur diese Kapitalgesellschaft Gesellschafter der TKG und die Gesellschafter der Kapitalgesellschaft, die sind nur entweder Alt- oder Neugesellschafter der GmbH, aber keine Gesellschafter der KG. Und darüber setzt sich hier der Erlass hinweg, einfach um, ich würde sagen, mit aller Gewalt halt diesen Vorgang als steuerbar und steuerpflichtig werten zu können. Also im Grunde wird wieder 1.2a und 1.2b zu einem Tatbestand zusammengefasst und es wird diese horizontale Ebenenbetrachtung ignoriert. Die Grundstücksbezogenheit der Ergänzungstatbestände soll sich über die gesellschaftsrechtlichen Ebenen hinwegsetzen. Positiv zu vermerken ist vielleicht, dass hier nicht gesagt wird, dass irgendwie die Nachbehaltefrist des 5 Absatz 3 verletzt würde, was Raum lässt für andere Vorgehensweisen.
Stefan, du hast das ja vollkommen zutreffend gesagt. Systematisch ist die Vorgehensweise der Finanzverwaltung an dieser Stelle befremdlich. Vielleicht mal einmal zum Einsortieren. Inhaltlich ist das schon nachvollziehbar, weil im Kern das Hive-Down-Modell ja dazu führt, dass man die Folgen von 1 Absatz 2b außer Gefecht setzt durch einen vollständig steuerbefreiten Übertragungsvorgang auf die Tochter-KG. Aber zurück zu dem Systematischen oder Systemischen. Stefan, vielleicht kannst du einmal kurz auf die Stellen vom Erlass hinweisen, wo es doch relativ deutlich wird, wie stark der Widerspruch ist.
Ja, das ist einerseits die Textziffer 30 und dann die schon zitierte Textziffer 38. Nämlich in Textziffer 30 heißt es ja, nur Kapitalgesellschaften selbst können unmittelbare oder mittelbare Alt- oder Neugesellschafter in Bezug auf die grundbesitzende Personengesellschaft sein, deren Gesellschafter jedoch nicht. Das heißt, die Gesellschafter einer beteiligten Kapitalgesellschaft, die sind insgesamt nicht Gesellschafter der grundbesitzenden Personengesellschaft. Und eindeutig im Widerspruch dazu heißt es bei der Lösung dieses neuen Beispiels 1 in der Textziffer 38, dass A und B aufgrund der dem Grunderwerbsteuergesetz immanenten grundstücksbezogenen Betrachtung in Bezug auf dieses Grundstück Neugesellschafter der TKG seien. Und wohlgemerkt, in dem Beispiel sind A und B an der KG nicht beteiligt. Sie sind an der beteiligten MGmbH beteiligt und deshalb nach Textziffer 30 gerade keine Gesellschafter und damit auch keine Neugesellschafter der TKG.
Ja, das ist schon ein bemerkenswerter Widerspruch in Textziffern, die nur 8 Textziffern auseinander sind. Stefan, die nächste Frage ist, wir haben damit ja eine Verhinderung im Ergebnis des Hive-Town-Modells, bei dem die Tochter-KG eine 100%-Tochter der zunächst grundbesitzenden GmbH ist. Es gibt hier aber auch noch ein Modell, bei dem eine KG nicht zu 100% unter der GmbH hängt. Das funktioniert ein bisschen anders. Kannst du da mal kurz erläutern, was da passiert und was da möglicherweise noch möglich ist?
Ja, da wird die Kommanditgesellschaft von der GmbH mit einem Dritten gegründet, wobei der Dritte mehr als 10% der Anteile an der Kommanditgesellschaft übernimmt und dann das Grundstück von der GmbH auf die KG übertragen wird, wobei ja dann in Bezug auf die 10,1% des Dritten Grunderwerbsteuer tatsächlich zu bezahlen ist und die Befreiung nach 5 Absatz 2 Grunderwerbsteuergesetz nur die bis maximal 89,9% betreffen. Ja, und da würde man ja auch sagen, bis auf die 10,1%, da fällt keine Grunderwerbsteuer an, weil ja der Dritte schon bei Gründung der Kommanditgesellschaft und damit erst recht bei Erwerb des Grundstücks durch die Kommanditgesellschaft schon an der Kommanditgesellschaft unmittelbar beteiligt und damit Altgesellschafter ist. Und das steht ja auch explizit in der Textziffer 30 so drin. Nein, Textziffer 20 ist es explizit so drin. Und da macht man sich dann möglicherweise Sorgen, ob auch dieser Gründungsgesellschafter der KG in Bezug auf dieses Grundstück als Neugesellschafter der KG gewertet werden könnte. Aber das darf die Finanzverwaltung nicht machen, weil sie sich damit im Widerspruch zur Textziffer 20 setzen würde. Was meines Erachtens klar hier signalisiert wird, dass Anteilsübergänge in Bezug auf die Geschäftsanteile an der GmbH zu keiner Verletzung der jetzt 10 Jahre Nachbehaltefrist des 5 Absatz 3 führen können.
Wir springen jetzt zum nächsten Punkt und gehen zur Textziffer 36 der gleichlautenden Erlasse, also jedenfalls Textziffer 36 des Erlasses zu 1.2a. Und Stefan, da ist dir ein Punkt aufgefallen, der wurde früher mal als die sogenannte Ewigkeitsbetrachtung bezeichnet, beziehungsweise jetzt gibt es sie genau wahrscheinlich nicht mehr. Kannst du kurz erläutern, was damit gemeint ist?
Ja, also es geht jetzt um den Satz 4, und zwar sowohl im 1.2a als auch im 1.2b, der ja lautet, eine unmittelbar beteiligte Kapitalgesellschaft gilt in vollem Umfang als neue Gesellschafterin der jeweils grundbesitzenden Gesellschaft, wenn an ihr mindestens 90% der Anteile auf neue Gesellschafter übergehen. Punkt. Und was hier im Satz 4 fehlt, ist die ausdrückliche Nennung des früher 5 und seit 1.7.21 10-jährigen Betrachtungszeitraums. Und 2018 in den Erlassen zum 1.2a vom 12.11.2018, da hatte ja die Finanzverwaltung ausdrücklich die Meinung vertreten, dass im Anwendungsbereich des Satzes 4 von 1.2a keine Zeitraumbegrenzung existiert. Das heißt, man einfach Anteile, die übergehen, aufaddiert, bis die 90% oder früher 95% Grenze erreicht ist und dann diese Kapitalgesellschaft als neue Gesellschafterin der grundbesitzenden Personengesellschaft gilt. In den Erlassen vom 10. Mai 2022 fanden sich diese Ausführungen nicht mehr, aber auch nicht die gegenteilige Aussage, dass also derselbe 10-Jahres-Zeitraum auch im Anwendungsbereich des Satzes 4 gilt, der im Anwendungsbereich des Satzes 1 gilt. Und das ist jetzt reingekommen. Also wir haben, ja, es ist die Textziffer 36 im 1.2a-Erlass vom 20.02.26 und die Textziffer 37 im 1.2b-Erlass 20.02.26. Da wird jetzt in der Liste derjenigen, die Altgesellschafter der beteiligten Kapitalgesellschaft sind, auch solche Gesellschafter der beteiligten Kapitalgesellschaft genannt, die bereits vor Beginn des 10-Jahres-Zeitraums und jetzt entscheidend des § 1 Absatz 2a oder 2b Satz 1 Grunderwerbsteuergesetz an der beteiligten Kapitalgesellschaft beteiligt waren. Und dies ist nun, so mein Verständnis, die ausdrückliche Aufgabe dieser sogenannten Ewigkeitsbetrachtung, die im 1.2a-Erlass 12.11.2018 vertreten worden war. Und man überliest es zuerst und denkt, das ist doch selbstverständlich. Ja, es ist eigentlich selbstverständlich, war aber keineswegs selbstverständlich. Und auf Grundlage der Erlasse vom 10.05.2022 war die Frage, gilt der 10-Jahres-Zeitraum auch auf Ebene Gesellschafter der beteiligten Kapitalgesellschaft ungeregelt. Aber jetzt ist es hier geregelt und damit die Anweisung an die Finanzämter, auch hier den 10-Jahres-Zeitraum zu beachten. Das heißt, nur Anteilsübergänge aufzuaddieren auf neue Gesellschafter, die innerhalb derselben 10 Jahre stattfinden, der auch im Satz 1 in Bezug genommen ist. Das heißt, weil hier der Satz 1 so ausdrücklich genannt wird, steht für mich auch fest, dass hier drin steht, auf allen Beteiligungsebenen gilt derselbe 10-Jahres-Zeitraum. Das heißt, unabhängig von der Beteiligungsebene, wir können immer nur Anteilsübergänge zusammen betrachten bei der Subsumption unter 1.2a oder 1.2b, die innerhalb desselben 10-Jahres-Zeitraums stattfinden. Und das ist meines Erachtens doch eine sehr erfreuliche Änderung bzw. Ergänzung hier dieser beiden Erlasse.
Stefan, in der Tat, die Würdigung teile ich und das ist sehr erfreulich. Keine Ewigkeitsbetrachtung und keine Kaskade, sondern derselbe 10-Jahres-Zeitraum. Gut, dann kommen wir zum letzten Thema aus den Erlassen zu 1 Absatz 2a bzw. 1 Absatz 2b und wieder in der Nummerierung des Erlasses zu 1 2a. Stefan, wir gehen auf die Textziffer 39 zur Erbengemeinschaft bei einer an der grundbesitzenden Personengesellschaft beteiligten Kapitalgesellschaft. Ja, und da gehen jetzt Anteile von Todeswegen an dieser beteiligten Kapitalgesellschaft auf die Erbengemeinschaft über. Da hat die Finanzverwaltung jetzt eine bemerkenswerte Auffassung. Da ist ihr was aufgefallen. Stefan, und zwar, was ist dir denn da aufgefallen?
Ja, also zunächst muss man sagen, die Finanzverwaltung vertritt die Auffassung, die Altgesellschaftereigenschaft des Erblassers, also wenn er spätestens bei seinem Tod Altgesellschafter geworden ist, die geht nicht über auf den oder die Erben. Textziffer 57 ist das jeweils. Da bin ich natürlich nicht mit einverstanden. Mit Erbfällen wird nicht gestaltet. Es darf keine Verschlechterung des Status quo geben. Meines Erachtens muss da eine Fußstapfentheorie anerkannt werden, sodass also die Erben oder auch die Erbengemeinschaft, wenn es mehrere Erben sind und wenn man sie als Gesellschafter betrachten will, auch Altgesellschafter wird. Aber das ist nicht Verwaltungsansicht. Und bei dem Übergang auf einen Alleinerben haben wir den Satz 6, kein Zählerwerb, aber der Alleinerbe sei Neugesellschafter, auch wenn der Erblasser Altgesellschafter war. Und beim Übergang auf die Erbengemeinschaft, gut, da haben wir den Übergang von Todeswegen, auch Satz 6. Aber die Verwaltung ordnet zumindest Anteile an beteiligten Kapitalgesellschaften der Erbengemeinschaft selbst als grunderwerbsteuerlichen Rechtsträger zu, wohl entsprechend BfV-Teil 2R 46 aus 12 zum 1.3. Und dann stellt sich natürlich die Frage, was passiert, wenn die Erbengemeinschaft auseinandergesetzt wird und rechtsgeschäftlich jeweils Einzelrechtsnachfolger Anteile auf die Miterben überträgt? Die Erbengemeinschaft ist keine Gesellschaft. Die Miterben sind also Neugesellschafter. Wir hätten also Übergänge auf Neugesellschafter und würden 1.2b oder 1.2a, wir befinden uns ja hier im Satz 4, auslösen. Und da muss man wohl die Texte von 39 so deuten, hier will die Finanzverwaltung helfen, wird erst nach Ablauf von 10 Jahren nach dem Erbgang und Übergang der Anteile auf die Erbengemeinschaft auseinandergesetzt und die Anteile auf die Miterben übertragen, dann, so verstehe ich das, würde man die Miterben als Altgesellschafter anerkennen, obwohl hier eigentlich die Verwaltung ja die Anteile der Erbengemeinschaft zuordnet. Die Erbengemeinschaft ist keine Gesellschaft. Also eigentlich die Miterben nicht nach Ablauf von 10 Jahren seit Todesfall Altgesellschafter sind. Also ist die Textziffer 39 eine begünstigende Regelung und führt jetzt meine Deutung dazu, dass wenn in der Erbengemeinschaft Anteile an einer Kapitalgesellschaft, wenn die da ankommen durch Übergang von Todeswegen, dass man dann 10 Jahre warten muss, bevor man diese Erbengemeinschaft in Bezug auf diese Anteile auseinandersetzt. Vielleicht noch ein Kritikpunkt im 1.2b-Erlass. Hätte man sich eigentlich jetzt bei dieser Regelung nicht auf die Anteile an der beteiligten Kapitalgesellschaft beschränken müssen. Die Verwaltung geht ja davon aus, dass bei Kapitalgesellschaftsanteilen der Übergang auf die Erbengemeinschaft erfolgt, die Erbengemeinschaft der Kapitalgesellschafter sei. Und da macht es keinen Sinn, zwischen der beteiligten Kapitalgesellschaft und der grundbesitzenden Kapitalgesellschaft selbst zu differenzieren.
Wir schließen jetzt den Themenkomplex Erlasse zu 1 Absatz 2a und Absatz 2b Grunderwerbsteuergesetz ab und gehen auf den Nichtanwendungserlass zum BfV-Urteil 2. Senat Rechtssache 16 aus 22. Wir hatten dazu ja auch schon mal eine separate Podcast-Folge gemacht, aber im Kern, Stefan, ging es ja um die Frage, was passiert eigentlich, wenn für Zwecke des 1.2a bzw. wahrscheinlich auch für Zwecke des 1.2b auf der mittelbaren Ebene eine Personengesellschaftsebene dazwischen geschaltet wird, also ein Fall der Beteiligungskettenverlängerung, und die Beteiligungskettenverlängerung erfolgt durch Personengesellschaften. Da hatte der BfH ja gesagt, das ist im Ergebnis irrelevant. Da wir jetzt einen Nichtanwendungserlass haben, ist auch schon klar, was die Finanzverwaltung dazu denkt. Magst du dazu kurz kommentieren?
Ja, das war ja ein sehr überraschendes Urteil, 2R16/22. Da war in einer Personengesellschaftskette auf höherer Ebene eine neue Personengesellschaft zwischengeschaltet worden, und der BfH hatte insoweit einen mittelbaren Anteilsübergang auf eine neue Gesellschafterin, nämlich die erstmals zwischengeschaltete Personengesellschaft, abgelehnt. Und in den Entscheidungsgründen war da auf das alte Urteil aus 2013, Rechtslage vor Steueränderungsgesetz 2015, verwiesen worden, wonach ja bei mittelbaren Anteilsübergängen an den oberen Enden der Beteiligungskette alle ausgetauscht werden müssen, damit man einen mittelbaren Anteilsübergang auf einen neuen Gesellschafter annehmen kann. Und die Formulierung in den Entscheidungsgründen hier in 2R16 aus 22 war so, als ob sich durch das Steueränderungsgesetz, also insbesondere 2015, insbesondere den Satz 2 im 1-2a, diesem alten Urteil aus 2013, nichts geändert habe. Und das war einigermaßen überraschend. Es wird zwar im Satz 2 von 1-2a die Transparenzbetrachtung angeordnet, aber natürlich, wenn oben ein Dritter an der zwischengeschalteten Personengesellschaft beteiligt ist, dann muss man durchrechnen, dann ist das insoweit ein Anteilsübergang auf einen neuen Gesellschafter. Also insoweit waren die Entscheidungsgründe auf jeden Fall überschießend. Und ja, das Urteil ließ einen ja etwas ratlos zurück. Man wusste nicht, ist die zwischengeschaltete mittelbare Altgesellschafterin oder ist sie Nullum? Was ist, wenn sie in einem späteren Schritt Anteile unmittelbar in der grundbesitzenden Gesellschaft erwerben würde? Viele Fragezeichen. Ja, und wie wir eigentlich, glaube ich, erwartet hatten, jetzt der Nichtanwendungserlass, diese auf oberer Ebene in die Personengesellschaftskette zwischengeschaltete Personengesellschaft ist mittelbare Neugesellschafterin. Da gibt es keine Besonderheiten für zwischengeschobene Personengesellschaften. Es gilt die Textziffer 29 des 1-2-Erlasses. Unabhängig von seiner Rechtsform ist jedes da auf oberer Ebene zwischengeschobene neue Rechtssubjekt mittelbar über Personengesellschaften beteiligter Neugesellschafter. Ja, keine Überraschung. Da habe ich Verständnis, dass es hier diesen Nichtanwendungserlass gibt.
Stefan, wir springen zum nächsten Erlass, und zwar zu dem sogenannten Zurechnungserlass. Du hattest das eingangs auch schon mal erwähnt. Ja, der Zurechnungserlass, es gab schon eine Version, und jetzt sah sich die Finanzverwaltung auf dem Weg, das Ganze nochmal zu erneuern, und zwar vor allem deswegen, weil wir ja mit Wirkung zum 5. bzw. 6. Dezember 2014 den neuen Paragraphen 1 Absatz 4a Grunderwerbsteuergesetz haben, der sich jetzt auf gesetzlicher Ebene mit der Zurechnung von Grundstücken befasst, wenn es um Schädels geht. So, und die Finanzverwaltung nimmt jetzt in dem neuen Erlass auch dazu Stellung, wobei es ja im Kern in diesem Erlass zwei Teile gibt. Den einen zur alten Rechtslage, der eigentlich eine 1:1 Kopie des alten Erlasses ist. Das heißt, da haben wir auch diese ganzen Themen, die wir auch damals in dem entsprechenden Podcast dazu auch schon mal diskutiert haben, mit Doppelzurechnung von Grundstücken und so weiter. Aber da gibt es eigentlich nicht viel Neues. Deswegen springen wir auf den Teil des Erlasses, der sich mit der neuen Rechtslage befasst, also der Rechtslage seit Einführung des 1 Absatz 4a Grunderwerbsteuergesetz. Und da gehen wir jetzt in die Textziffer 29. Und da geht es um die Frage, was passiert denn eigentlich, wenn eine Gesellschaft ein Grundstück beispielsweise unter aufschiebender Bedingung oder genehmigungspflichtig erwirbt? Also Fälle, wo wir sagen, da sind mit Blick auf die Steuerentstehung ist Paragraph 14 Grunderwerbsteuergesetz anwendbar. Stefan, kannst du da bitte kurz erläutern, worum es eigentlich geht und wie das geregelt ist?
Ja, da geht es darum, eine Gesellschaft kauft ein Grundstück, der Kaufvertrag, und zwar der Anspruch auf Auflassung steht unter einer aufschiebenden Bedingungen. Da entspricht es der BfH-Rechtsprechung, dass das Grundstück erst mit Eintritt der aufschiebenden Bedingungen zum Vermögen der kaufenden Gesellschaft gehört, also ab dem Zeitpunkt, zu dem dann auch Grunderwerbsteuer entsteht auf diesen Grundstückskauf, § 14 Nummer 1 Grunderwerbsteuergesetz. Und das wird jetzt hier anerkannt, dass das weiterhin so gilt. Warum ist das bemerkenswert? Im Wortlaut des 1 Absatz 4a seit Jahressteuergesetz 2024 und wirksam für alle Erwerbsvorgänge ab dem 6.12.24 wird halt dieser Fall, dass die Gesellschaft unter einer aufschiebenden Bedingung ein Grundstück kauft oder es einen das Verpflichtungsgeschäft betreffenden Genehmigungsvorbehalt gibt, nicht angesprochen. Und da war leichte Sorge, dass möglicherweise oder Unklarheit entstanden, ob die alte BfH-Rechtsprechung auch im zeitlichen Anwendungsbereich des 1.4a fortgilt. Ich glaube, wir hatten alle die Meinung vertreten, ja natürlich, das gilt fort, keine Änderung insoweit. Und das wird jetzt hier bestätigt in der Textziffer 29. Für Erwerbsvorgänge ab dem 6.12.24, meines Erachtens muss man das auf die Fälle davor auch so sehen. Und nicht angesprochen ist, die Gesellschaft hat ein Grundstück verkauft, das unter aufschiebender Bedingung. Die Kehrseite der Medaille ist natürlich, dass es erst dann nicht mehr zu ihrem Vermögen gehört, wenn diese aufschiebende Bedingung eingetreten und der Auflassungsanspruch des Käufers gegen die Gesellschaft unbedingt wirksam geworden ist. Aber das wird man hier wohl aus der Textziffer 29 und insbesondere aus der Anlage, also dieser neue Zurechnungserlass hat eine Anlage mit einer Übersicht zum Zeitpunkt der Verwirklichung der Erwerbsvorgänge im Sinne des 38 HO in Verbindung mit 14 Grunderwerbsteuergesetz. Ich glaube, da sind auch beide Seiten, der Kauf und Verkauf, behandelt. Zur Anlage vielleicht noch eine kurze Bemerkung. Da ist auch der Erwerbsvorgang mit Potestativbedingungen genannt. Also die Potestativbedingung, das ist eine Bedingung, deren Eintritt ausschließlich vom Willen eines der Vertragsbeteiligten abhängt. Auch die Potestativbedingung ist eine, wenn sie aufschiebend ist, eine Bedingung im Sinne des 14 Nummer 1 Grunderwerbsteuergesetz wird hier bestätigt. Also das ist eigentlich eine sehr gute klarstellende Regelung in der Textziffer 29.
Ja, Stefan, in der Tat, das ist ausdrücklich zu begrüßen. Und wo du schon bei den Fällen warst, die jetzt nicht ausdrücklich geregelt sind, geregelt ist hier ja logischerweise, weil es ja um die Anwendung von 1, 2a bis 3a geht. Und die Frage ist, wann ist ein Grundstück dem Vermögen der Gesellschaft zuzurechnen? Was aber nicht geregelt ist in Bezug auf aufschiebende Bedingungen ist, was ist eigentlich, wenn jetzt zum Beispiel ein Share-Deal-Kaufvertrag unter aufschiebender Bedingung geschlossen wird, wie würden wir das dann behandeln in konsequenter Fortführung dessen, was hier in den Erlassen steht?
Würden wir entsprechend behandeln. Da fehlt es aber im Text des Erlasses an einer eindeutigen Regelung. Ne? Und auch wenn wir hinten in diese neue Anlage gucken, wird das nicht explizit gesagt. Aber man Rechtsvorgang, Erwerbsvorgänge mit Potestativbedingungen oder auch aufschiebend bedingte Erwerbsvorgänge, das ist auch nicht eingegrenzt. Ne? Also man wird es entsprechend sehen. Auch bei Anteilsgeschäften, grunderwerbsteuerliche Relevanz, wenn die unter aufschiebenden Bedingungen stehen oder Genehmigungsvorbehalten, die den schuldrechtlichen Teil betreffen, dann kommt es auf den Eintritt der aufschiebenden Bedingungen bzw. die Erteilung einer solchen Genehmigung an. Also ich würde es aus der Anlage zumindest ableiten.
Da bin ich inhaltlich voll dabei. Wir bleiben bei den Zurechnungserlassen und springen jetzt in die Textziffer 34, wo es um Anzeigepflichten geht. Stefan, was ist da denn bemerkenswert?
Ja, hier geht es um diese Neuregelung im Satz 3, also kurz gefasst eine Gesellschaft, zu deren Vermögen gehört ein Grundstück. Sie verkauft das Grundstück und zwar auch unbedingt wirksam, kein Genehmigungsvorbehalt. Und dann werden die Anteile an der Gesellschaft übertragen und zwar auf eine Art und Weise, dass einer der Ergänzungstatbestände 1.2a bis 1.3a erfüllt wäre, wenn man das Grundstück noch zum Vermögen der Gesellschaft rechnen würde. Im Zeitpunkt der Anteilsgeschäfte ist das Grundstück aber schon unbedingt wirksam verkauft, gehört also nicht zum Vermögen der Gesellschaft nach Satz 1 bzw. Satz 2 von 1.4a. Und der Satz 3 regelt ja den Fall, dass nach den Anteilsgeschäften zeitlich danach, dass der Grundstücksverkauf durch die Gesellschaft rückgängig gemacht wird unter den Voraussetzungen des 16. Und da wird dann gesagt, dann gelten die Sätze 1 und 2 von 1.4a nicht. Und es handelt sich um ein rückwirkendes Ereignis. Das heißt, im Nachhinein wird dann die Gesellschaft doch als durchgehend grundbesitzend gewertet, sodass die Anteilsgeschäfte ja doch nach 1.2a bis 1.3a, je nachdem was es ist, einen Erwerbsvorgang grunderwerbsteuerbar und pflichtig ausgelöst haben. Und da war nicht zu Satz 3 von 1.4a auch eine Regelung bei den Anzeigepflichten aufgenommen worden, obwohl ansonsten im Nummer 4, Nummer 4a, im Absatz 2 von Paragraph 19 es für den Fall, dass spätere Ereignisse rückwirkende Ereignisse sind und grunderwerbsteuerliche Bedeutung haben, sind ja Anzeigepflichten explizit im 19 Absatz 2 genannt. Für diesen Fall 1.4a Satz 3 war da nichts geregelt. Und dann stellte sich die Frage, besteht da überhaupt eine Anzeigepflicht? Und die Finanzverwaltung vertritt jetzt in den neuen Zurechnungserlassen die Auffassung, dass eine Anzeigepflicht besteht. und dass die Anzeigefrist bei inländischen Steuerschuldnern ja noch 2 Wochen, hoffentlich bald wenigstens einen Monat, dass diese Anzeigefrist beginnt mit der Verwirklichung der Rückgängigmachung. So, die Frage ist, ob man jetzt den Zeitpunkt der Verwirklichung der Rückgängigmachung, ist ja nicht nur rechtlich Aufhebung des Rechtsgeschäfts, sondern auch wirtschaftliche Rückgängigmachung, ob man den immer so genau bestimmen kann, mag in der Praxis im Einzelfall vielleicht schwierig sein, aber klares Signal, die Finanzverwaltung sieht hier eine Anzeigepflicht und den Beginn der Anzeigefrist mit der Rückgängigmachung, das muss man in der Praxis unbedingt beachten.
Ja, und das ist in der Tat dann ein wichtiger Hinweis, wenn man diese Fälle in der Praxis hat, wobei so richtig häufig dürfen sie nicht vorkommen, aber wenn, dann ist es halt wichtig. So, das soll zu den Zurechnungserlassen auch schon genügen. Und jetzt gehen wir zum letzten Erlass, den wir heute besprechen müssen, nämlich den Erlass zu den Treuhandfällen. Stefan, was ist dir denn da aufgefallen?
Ja, das ist inhaltlich, so mein Verständnis, zumindest keine expliziten Neuregelungen gibt. Es ist halt, wie gesagt, jetzt eine Zusammenfassung früher auf verschiedene Erlasse verteilter Anweisungen in Bezug auf Treuhandgeschäfte in einem einheitlichen Treuhanderlass. Also was da auffallend ist, ist die Gleichstellung von Verwertungsmöglichkeit und wirtschaftliches Eigentum. Das war früher, also letzte Treuhanderlasse in Bezug auf Anteilsgeschäfte 1.3, 1999/2018 noch nicht so gemacht worden. Also man spricht auch nicht von der Verwertungsbefugnis, sondern von der Verwertungsmöglichkeit und setzt dann dahinter das wirtschaftliche Eigentum, ohne aber den § 39 Absatz 2 Nummer 1 AO zu zitieren. Und da fragt man sich, ob da mehr dahinter steht, außer vielleicht eine begriffliche Neuerung. Da wird man dann den Einzelfall in der Praxis betrachten müssen und sich überlegen müssen, ob aus dieser für mich neuen Gleichsetzung von Verwertungsmöglichkeit und wirtschaftlichem Eigentum, ob daraus etwas resultiert. Also man hatte in den früheren Treuhanderlassen immer auf den Herausgabeanspruch abgestellt. Und ja, bei Anteilsgeschäften komischerweise auch den aus Auftrag 667 BGB für relevant erachtet beim 1.3. Obwohl er ja beim Grundstücksgeschäft nicht relevant ist. Dafür haben wir den 1 Absatz 2, wo der Wortlaut 1 Absatz 1 Nummer 1 und 1 Absatz 3 Nummer 1 und Nummer 3 ja gleich ist. Aber dabei ist es geblieben. Ja, ansonsten ist vielleicht noch darauf hinzuweisen, dass BFH-Urteile, die ja Steuerpflichtigen unfreundlich waren, zitiert werden, ohne aber, dass da Konkretisierungen in den Treuhanderlass aufgenommen werden. Also wir hatten das Urteil 2R34/21, betraf Treuhandgeschäft in Bezug auf die Anteile an einer vermittelnden Gesellschaft, da wo ja eigentlich nur die wirtschaftliche Betrachtung bedeutsam sein soll. Da fragt man sich, die leere Eigentumshülle des Treuhänders, die spielt auch dann keine Rolle, wenn man nur wirtschaftlich die Frage des Anteilsübergangs betrachtet. Und da ist es aber dabei geblieben, dass man wohl auch auf mittelbarer Ebene zum Beispiel den Treuhänderwechsel als tatbestandsmäßig wertet, ja, und sich dann zugegebenermaßen auch insbesondere 2R34/21 ja anschließt, obwohl es da diese kryptische Randnummer 30 mit dem Hinweis am Ende, dass ja der Treuhänder in dem konkreten Fall auch unmittelbar an der grundbesitzenden Gesellschaft beteiligt gewesen sei. Damit wird man weiterhin alleingelassen. Man fragt sich, wieso ist das treuhänderische Halten eines Anteils an der beteiligten Gesellschaft relevant, nur weil der Treuhänder zugleich auch daneben unmittelbar an der grundbesitzenden Gesellschaft beteiligt ist. Das eine ist ja ein anderer Beteiligungsstrang als das andere und das darf man doch eigentlich nicht vermischen. Und meiner Meinung nach muss der Treuhänderwechsel und überhaupt der Erwerb durch Treuhänder auf mittelbarer Ebene irrelevant sein, weil er hat ja nur rechtlich die leere Hülle, Rechtsinhaberschaft ohne Inhalt. Und wenn man da nicht zivilrechtlich prüfen kann, weil man nicht mittelbar Gesellschafter sein kann, dann kann man nur wirtschaftlich prüfen und der Treuhänder hat aber wirtschaftlich nichts. Aber das ist alles Theorie. Die Praxis ist sehr streng bei Treuhandgeschäften, auch auf mittelbarer Ebene. Und letztlich wird das, so meine Lesart, jetzt hier durch den neuen Treuhanderlass bestätigt.
So, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir sind damit auch für unsere Themen in der heutigen Folge durch. Wir bedanken uns wie immer ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Stefan, ich danke dir wie immer für die hervorragenden Ausführungen.
Ja, vielen Dank auch an dich und vielen Dank fürs Zuhören.
Wir melden uns dann hoffentlich bald mit einer weiteren Folge wieder. Alles Gute und bis bald.